Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf
und Katja Seide.
Wir haben ja vor ein paar Wochen in Folge 137 mit Inke Hummel darüber gesprochen, wie wir mit Kindern über eine Trennung sprechen können. Wir haben ganz viele Rückmeldungen bekommen, dass ihr euch mehr Folgen zum Thema Trennung wünscht. Zum Beispiel, wie man es als Elternpaar schafft, die Trennung vernünftig und zum Wohl aller zu vollziehen. Und weil Bestseller-Autorin Nicola Schmidt vor einer Weile dazu ein ganz wunderbares Buch, nämlich Trennung ohne Drama, geschrieben hat, haben wir uns gedacht, dass wir sie unbedingt dazu einladen sollten. Herzlich willkommen, Nicola.
Hallo Daniela, hallo Katja.
Ich habe schon gesagt, Trennung ohne Drama heißt dein Buch und das ist wahrscheinlich auch das, was sich ja die allermeisten Paare eigentlich wünschen, weil sie bleiben ja immerhin noch Eltern, auch wenn sie vielleicht kein Paar mehr sind. Daher sollten wir natürlich versuchen, eine Trennung so gut wie möglich hinter uns zu bringen. Und eine der größten Sorgen ist wahrscheinlich, welche Auswirkungen die Trennung auf unsere Kinder haben wird. Weil man hört und liest ja immer wieder von möglichen Folgen wie Depressionen oder Ängsten oder Anpassungsstörungen. Manche Kinder reagieren auch mit körperlichen Beschwerden als Folge. Ist es denn unausweichlich, dass eine Trennung unsere Kinder quasi ja, automatisch traumatisiert?
Absolut ganz und gar nicht. Und eins der ersten Kapitel im Buch heißt, warum Trennung nicht gleich Trauma ist. Ja. Also in der deutschen Berichterstattung gibt es ja auch fast keine Trennungskinder, es gibt ja nur Scheidungskinder. Und als Scheidungskind hast du ja verloren, ne? Kannst du dich ja einsagen lassen, das ist vorbei, das Leben, du kriegst nie wieder auf die Kette. Das ist natürlich totaler Quatsch, dafür gibt es wissenschaftlich keine Belege. Trennungskinder entwickeln sich genauso wie Kinder, die keine Trennung erlebt haben und die können sich besser oder schlechter entwickeln. Das kommt nicht auf dieses einmalige Ereignis, meine Eltern haben sich getrennt, an, sondern darauf an, wie ist denn meine Kindheit insgesamt verlaufen? Ich kann mich auch total schlecht entwickeln, wenn meine Eltern zusammen sind, sich aber jeden Tag die Köpfe einschlagen. Also dieses Zusammenbleiben an sich ist keine Sicherheit für eine gelungene Kindheit. Das ist irgendwie so ein Bild, was wir haben, das sich wissenschaftlich nicht belegen lässt.
Das sind ja so ein bisschen Mythen, die wir im Kopf haben, wenn wir an Trennung denken. Also sag mal, welche Mythen gibt es so ums Thema Trennung und wie können wir die abschütteln?
Der erste Mythos ist, es gibt immer einen Verlierer. Mhm. Einer muss verlieren. Einer verliert jetzt das Geld, die Kinder, das Zuhause und so weiter. Mhm. Das muss überhaupt nicht sein. Ich habe ganz tolle Trennungseltern, die sich super einigen, die sich arrangieren, die sich organisieren. Also es ist nicht so, dass es immer einen Verlierer geben muss. Und wenn ich nicht mit diesem Gedanken in die Trennung reingehe, kann ich auch viel besser kooperieren. Weil sonst kämpfe ich ja immer darum, oh, ich will nicht der Verlierer sein. Das ist natürlich irre. Mhm. Dann natürlich dieses, was tust du deinen Kindern nur an? Trennungskinder bleiben lebenlang gestört. Das ist natürlich totaler Schwachsinn. Und was ich am liebsten liebe, ist dieser Mythos, na, das hätte ich dir gleich sagen können. Also das war bei meiner Tante, ihrer Schwester, der Neffe, der Onkel, da war das genauso. Und da ich immer so, nee, jede Trennung ist ganz, ganz, ganz eigen, einfach deshalb, weil eine Trennung die Fortführung eurer Beziehung ist. Und je nachdem, wie eure Beziehung war, also wenn ihr so eine Rosenkrieg-Beziehung himmelhochjauchzend zu Tode betrübt hattet, dann ist wahrscheinlich auch die Trennung ziemlich heftig. Wenn Beziehungen eher auseinandergehen zwischen zwei Menschen, die so nebeneinander hergelebt und sich dann irgendwie so auseinandergelebt haben, dann ist die Trennung eine völlig andere. Also die Trennung hängt ganz stark auch drauf ab, was haben wir vorher gelebt. Und Frauen sind immer die Verlierer einer Trennung. Auch das muss nicht sein. Wenn wir am gemeinsamen Strang ziehen, muss es nicht sein. Allerdings, Vorsicht, die Frauen müssen tatsächlich auf die Finanzen gucken. Und zwar nicht nur wegen Unterhalt, sondern auch wegen Rente und so weiter. Da wird es dann ein bisschen komplex.
Genau, wenn die Trennung ausgesprochen wird, dann sind es ja ganz, ganz viele Dinge, an die wir denken müssen und die wir angehen müssen. Und du sagst ja schon, wahrscheinlich eins der wichtigsten Themen ist dann die Prüfung der Finanzen. Was empfiehlst du denn diesbezüglich?
Naja, ich muss erstmal gucken, ist meine Grundlage gesichert? Also, wer behält denn jetzt eigentlich die Wohnung und wer zahlt die Miete und wie ist die Lebensgrundlage von den Kindern gesichert? Das ist ja oft so, ja, naja, dann trennt man sich halt, dann geht die Mutter halt wieder arbeiten oder der die Kinder betreut hat und dann macht halt jeder sein Leben und dann läuft das irgendwie und dann kriegt man Unterhalt. Das ist ja Quatsch. Mhm. Also wenn ich jetzt gerade 5 oder 10 Jahre in Teilzeit oder ganz raus aus dem Job war oder 3 Jahre raus war und dann in Teilzeit, dann kann ich ja nicht sagen, ja, dann sieh mal jetzt zu, dass du in Vollzeit gehst und vielleicht noch, du hast ja nur die Hälfte der Woche der Kinder, dann läuft das schon und das ist ja super. Du kannst ja in Vollzeit arbeiten und immer die eine Hälfte der Woche, die du Kinder hast, arbeitest du in Teilzeit und die andere Hälfte in Vollzeit. Das funktioniert ja alles nicht. Das heißt, ich muss erstmal checken, wie sind meine Finanzen, wie kann ich meinen Unterhalt bestreiten? Dann muss ich schauen, was passiert mit meiner Rente? Also das heißt, ein Mann ist keine Rentenversicherung. Wenn ich jetzt gedacht habe, okay, meine Beziehung wird mich bis in die Rente tragen und ich habe jahrelang zurückgesteckt als Mann oder als Frau, kann ja beides sein. Und jetzt muss ich irgendwie wieder anfangen zu arbeiten, aber dadurch, dass ich die Kinder so lange hatte, gehe ich nur in Teilzeit zurück. Dann habe ich eine riesen Rentenlücke. Mhm. Das ist ein bisschen schlauer, das zu klären, bevor man sich trennt und dann mehr Wolle hat. Na, aber es ist natürlich auch in der Trennung, wenn man so den ersten Schmerz hinter sich hat, gut darüber mal zu sprechen, was das eigentlich bedeutet. Und so gibt es einfach viele Themen, auf die wir gucken müssen.
Okay, und wie schaffe ich es oder wie schafft man es während des Trennungsprozesses dann auf die eigenen Ressourcen zu achten?
Also das Erste, was wir brauchen, sind eigene Räume. Ich brauche einen Raum für meine Trauer, was echt hart ist, weil die Kinder auch Raum für ihre Trauer brauchen.
Auf jeden Fall, ja.
Also das heißt, ich brauche Menschen, die meine Kinder betreuen. Ich brauche Freunde, die auf meine Kinder aufpassen. Aber ich brauche auch jemanden, bei dem ich weinen und schimpfen kann. Und besonders, wenn ich sauer auf meinen Ex-Partner, meine Ex-Partnerin, brauche ich einen Raum, wo diese ganze Wut und dieser Frust und dieses raus kann, damit ich das nicht bei den Kindern rauslasse. Mhm. Das finde ich ist eine der wichtigsten Sachen. Die Leute sagen immer, du darfst nicht schlecht über deinen Ex-Partner reden. Aber mal ganz ehrlich, wir trennen uns und wir sind sauer. Natürlich wollen wir schlecht über unseren Ex-Partner reden. Die Frage ist, wo mache ich das und mit wem mache ich das? Und die Kinder sind nicht der richtige Ansprechpartner. Mhm. Und dann brauche ich tatsächlich die Möglichkeit zu funktionieren, wenn die Kinder da sind, weil ich darf nicht kollabieren. Die Kinder brauchen mich als sicheren Hafen in so einer Situation, aber ich brauche Orte, wo ich kollabieren kann, wo ich weinen kann, wo ich meiner Mutter in die Arme fallen und schimpfen und zusammenbrechen kann, wo mir jemand eine Wärmflasche macht. Also Orte, die mir helfen. Und deswegen steht in meinem Buch auch, Hände weg von Google, weil Google destabilisiert mich weiter. Es stresst mein Gehirn. Ich muss erstmal auf normal Null kommen, damit ich meine Ressourcen so weit aufbaue, dass wir durch diese erste schwierige Zeit kommen. Und wir wissen aus der Forschung, die ersten 18 Monate sind die schwierigsten. Und wenn ihr da durch seid, könnt ihr auch wieder Google und Netflix und alles oder was immer da ist. Aber bis dahin möglichst den Ball flach halten und für uns sorgen.
Okay. Puh, 18 Monate.
Ist ja, 18 bis 24. Aber danach kann man Trennungskinder oft nicht mehr von Nicht-Trennungskindern unterscheiden, wenn sich die Dinge so wieder zusammengeruckelt haben.
Ja, es ist ja auch gut, eine Perspektive zu haben, ne? Dass man sagt, so lange muss ich durchhalten. Ja. Aber lass uns noch mal zurück zum Anfang kommen. In deinem Buch hast du die Trennung-ohne-Drama-Methode entwickelt. Das klingt jetzt fast zu schön, um wahr zu sein. Erzähl doch mal, wie funktioniert die denn?
Also Trennung ohne Drama basiert auf Folgendem. Es gibt dieses ganz tolle Buch von der Karella Erswaran, ne, das Geheimnis entspannter Mütter heißt es, glaube ich.
Jetzt kommt Werbung.
Katja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde die Auswahl an Hautcremes in Drogerien echt überfordernd. Kennst du das? Du stehst vor dem Regal und liest erstmal minutenlang alle Infos auf jeder Tube durch, damit nicht die falschen Inhaltsstoffe drin sind. Und die Hälfte der chemischen Zutaten kennst du ja auch sowieso nicht.
Ja, super nervig. Und am Ende nimmst du dann eh wieder ein und dieselbe Creme, die du schon seit 10 Jahren benutzt, nur weil sie irgendwie gegen dein trockenes Hautgefühl hilft. Aber du hast doch jetzt bestimmt einen Tipp für mich, was ich stattdessen nehmen kann.
Ja, den habe ich tatsächlich. Ich empfehle immer gern die Physiogel Calming Relief AI Creme, denn die ist optimal für die Basisfeuchtigkeitspflege geeignet, vor allem bei irritierter, gereizter und juckender Haut. Die kannst du sogar benutzen, wenn deine Haut Neurodermitis anfällig ist.
Oh, okay, spannend. Und was ist bei Physiogel anders als bei normalen Hautcremes, die man jetzt in der Drogerie bekommt oder auch online?
Also erstmal steht Physiogel für hochwertige Pflegeprodukte, die die Haut Barriere stärken und dabei auf potenziell reizende Inhaltsstoffe verzichten. Du hast also zum Beispiel keine Duftstoffe, Silikone oder Paraffine drin. Und das Besondere an deren Biomimetic-Technologie, die ahmt die natürliche Struktur der Haut nach und sorgt so für eine starke Hautbarriere.
Okay, klingt super. Aber für Babys ist es nicht geeignet, oder?
Doch, auf jeden Fall, denn die sensible Haut von Babys und Kindern kann ja für Eltern eine echte Herausforderung sein. Aber Physiogel kommt ganz ohne potenziell reizende Inhaltsstoffe aus, ist cortisonfrei und tut deshalb auch der Babyhaut gut. Du kannst sie sogar bei Windeldermatitis benutzen.
Ah, sehr gut. Gerade bei sowas will man ja auch ein Produkt, dem man wirklich vertraut.
Ja, total. Bei Physiogel kannst du dir sicher sein, da ist dermatologische Qualität dahinter. Die machen das seit über 30 Jahren klinisch fundiert.
Ja, besser geht's ja gar nicht. Und wie können unsere HörerInnen die Creme testen?
Das geht ganz einfach. Überzeugt euch selbst von der Physiogel Calming Relief AI Creme und fordert jetzt eine Gratisprobe an. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
Und da hat sie so ein Bild vom Gehirn entwickelt, dass wir so Madame Amy haben. Madame Amy ist unsere Amygdala, unser Stresszentrum und die sitzt eigentlich in ihrem Schaukelstuhl und schnupft so vor sich hin und strickt ein bisschen und wenn alles in Ordnung ist, dann bleibt die da auch sitzen. Aber sobald draußen laute Geräusche sind, irgendwas Gefährliches, rennt die hoch, reißt das Fenster auf, oh, Panik. Und dann geht sie an die Regler. Und das ist jetzt so in meinem Buch. Ne? Ich habe diese Madame Amy von der Carella übernommen, weil ich das ein super Buch finde und ein super Bild. Und die aktiviert dann den Bodyguard. Und der Bodyguard, der sitzt im Keller. Der will uns beschützen. Der will, dass wir überleben. Aber der hat halt keine Fenster, der Keller. Das heißt, der ist immer darauf angewiesen, drückt Madame Amy auf den Notfallknopf oder nicht. Und wenn sie das tut, dann dreht er an allen Reglern. Und dann dampft es und raucht und alles wird irgendwie dicht gemacht und so weiter. So, der Teil, den wir aber eigentlich brauchen in der Trennung, ist unsere Führungskraft, die oben im Dachgeschoss am Schreibtisch versucht zu arbeiten und einen Plan für die ganze Sache zu entwerfen. Wenn jetzt aber Madame Amy ständig aus dem Schaukelstuhl hochrennt und auf den Knopf drückt und unten der Bodyguard an den Reglern dreht und das Haus wackelt und das Licht geht an und aus und überall dampft es, dann kann unsere Führungskraft oben nicht klar denken. So, das heißt, der erste Schritt muss sein, Madame Amy zurück in den Schaukelstuhl, dem Bodyguard auf seine Sportbank und oben kann die Führungskraft arbeiten. Ich muss also mich und die Kinder und am besten auch den Menschen, mit dem ich diese Trennung durchlebe, wir müssen alle aus dieser Krisensituation, die es ja ist, eine Krise kann eine positive oder negative Krise sein. Eine Krise bedeutet, es passiert etwas Unvorhergesehenes, mit dem ich jetzt plötzlich mich arrangieren muss. Und in dieser Krisensituation müssen wir erstmal durch die erste Phase der Krise durchkommen. Wir haben uns getrennt. Selbst wenn ich das unbedingt wollte, ist es ja schon so, oh krass, ich habe es gemacht. Da durchkommen und wenn sich das beruhigt hat, können wir Pläne schmieden und uns vernünftig unterhalten und so weiter. Was wir oft versuchen, ist, dass wir mitten in der Krise, wenn man dann Amy noch auf den Knopf drückt wie eine Irre und alles wackelt und raucht und dampft, dass wir in dieser Situation versuchen, die Dinge zu klären. Und das ist halt super, super schwer. Deswegen gibt es ganz viele Stellen im Buch, wo ich sage, jetzt springt Madame Amy aus dem Schaukelstuhl. So kriegst du sie wieder dahin zurück und dann kann die Führungskraft wieder arbeiten.
Ja, cool. Und also gucken wir mal auf die Kinder. Wie können wir denn in dem ganzen Prozess der Trennung den Stress für unsere Kinder möglichst gering halten?
Das ist mein Lieblingsthema, weil ich das tatsächlich sehr exzessiv gemacht habe mit meinen, als ich mich getrennt habe. Die erste Regel war, versuche die Dinge so gleich zu lassen, wie du kannst. Mhm. Und zwar wirklich runter bis zur Gemüsebrühe. Mhm. Also ich habe nicht, auch wenn ich den Impuls hatte, unsere Ernährung geändert und gedacht, haha, cool, jetzt kann ich mir endlich die Haare schneiden, mich vegan ernähren und, weiß ich nicht, jeden Morgen Yoga machen, was ich sonst nie gemacht habe. Sondern versuche die Dinge gleich zu lassen, weil die Kinder haben sowieso Veränderungsstress. Mhm. Und diesen Veränderungsstress so gering wie möglich zu halten. Und es können die ganz kleinen Sachen sein. Das hilft den Kindern. Also, ich koche weiterhin die Gerichte, die Kinder kennen. Ich lese weiterhin die Bücher vor, die Kinder kennen. Das gibt ganz viel Sicherheit. Alte Bücher. Oh Gott, ich habe Katze mit Hut vorgelesen, bis ich es auswendig konnte. Aber es hilft den Kindern einfach. Ne? Immer wieder dieses Buch und ne, diese Sicherheit. Ich habe unsere Rhythmen, unsere Wochenendroutinen komplett beibehalten. Ich habe mir nicht die Haare gefärbt. Ich habe nicht, ne? Also alles Dinge, die man so denkt, jetzt mache ich mal was ganz Neues. Manche Kinder können das ab, aber für die meisten Kinder ist das eh schon too much. Bis hin zu, okay, deine Spielsachen sind in der blauen Kiste und die bleiben auch in der blauen Kiste, wenn wir vielleicht umziehen. Also ich habe auch tatsächlich, ich habe das Kinderzimmer wieder in der gleichen Farbe gestrichen und die Sachen wieder so angeordnet, wie sie im alten Kinderzimmer waren, damit das für die Kinder, dieser Veränderungsstress, der ist sowieso da, dass es nicht zu viel wird.
Okay.
Und das macht tatsächlich was aus.
Ja, das hört sich sinnvoll an, tatsächlich.
Gibt es denn auch so Dinge, die wir unseren Kindern auf gar keinen Fall zumuten sollten in solcher Situation?
Naja, also das Schlimmste, was wir tatsächlich machen können, ist kollabieren. Also vor den Kindern sagen, ich kann nicht mehr, das ist mir alles zu viel. Das kann ich fühlen, das kann ich auch jemandem sagen, aber bitte nicht den Kindern, die sind nicht der richtige Adressat. Und es ist für die Kinder tatsächlich schwierig, wenn wir über unseren Ex unsere Ex herziehen. Und das passiert schnell, dann ist es wichtig, ihnen zu sagen, okay, warte, ich habe das gerade gesagt, ich bin wütend. Aber das ist nicht die Realität. Ne? Und was wir unseren Kindern möglichst auch nicht zumuten sollten, ist Streit. Also wirklich hochstrittige Trennungen sind für Kinder extrem stressig. Bitte versucht es friedlich zu lösen. Die Kinder werden euch ein Leben lang dankbar sein. Und egal wie sauer ihr aufeinander seid, dann wartet, bis die Wut abgeklungen ist. Wie gesagt, wir wissen, nach 10 bis 12 Monaten klingt die Wut ab, nach 18 Monaten ist man wieder auf normal Null. Manchmal wartet man auch einfach und entscheidet dann die Dinge oder sieht sich dann öfter. Und bis dahin, wenn die Kinder zum anderen Elternteil gehen, dann bringt sie halt meine beste Freundin rüber, damit ich mich nicht jedes Mal mit meinem Ex in die Wolle kriege. Mhm. Weil ich der Ansicht bin, er soll jetzt endlich aufhören, Pommes zu kaufen. Das bringt halt nichts. Ja. Also ein Kleinkrieg bringt halt gar nichts für die Kinder.
In deinem Buch schreibst du, dass auch emotionale Verfügbarkeit enorm wichtig ist. Also was genau ist das und wie stellt man das sicher als Elternteil?
Also emotional verfügbar bedeutet, ich habe eine Verbindung zu dir und du kannst bei mir andocken. So emotional nicht verfügbar ist, stell dich doch nicht so an. Was machst du denn da? Nerv mich nicht. Musst du denn schon wieder? Oder ich belehre dich die ganze Zeit. Nee, du musst es so. Geh doch mal darüber. Was machst du denn da? Nee, da rechts, links. Nee, warte nicht. Da. Nee, komm, ich mach das. Das wäre alles nicht emotional verfügbar. Und emotional verfügbar ist halt, ich weiß auch nicht, wie es jetzt weitergeht, aber ich kümmere mich drum. Wir kriegen das hin. Jetzt setzen uns alle mal auf den Boden und essen eine Pizza oder ein Brot, weil ich kann es jetzt auch nicht, aber ich bin da. So, ich bin emotional verfügbar. Und unsere Kinder spiegeln uns das. Also oft kommen Eltern zu mir und sagen, oh, das Kind quengelt so viel. Und wir wissen, dass Quengeln ist ein Zeichen von emotional nicht verfügbaren Bezugspersonen. Wenn die Kinder quengeln, weil sie keinen Kontakt kriegen. Und dann kommen so diese Kinder raus und du denkst dir so, oh, das Kind geht mir so auf den Keks. Aber eigentlich hat das Kind niemanden, bei dem es andocken kann. Und deswegen jammert es die ganze Zeit.
Okay.
Und das heißt aber wiederum für uns, ich muss bei mir authentisch sein. Ich darf nicht meinen Stress, den ich habe mit Perfektionismus und Kontrolle, kompensieren, sondern ich muss zusehen, dass ich immer wieder, und ich weiß selbst, wie schwer das ist, also wie oft habe ich irgendwie meinen Kindern, ja, mach das, und dann plötzlich innegehalten und gedacht, was mache ich hier eigentlich gerade? Mhm. Ich fühle mich auch wie so ein Feldwebel. Die Kinder sind 4 und 7. Und dann habe ich mich auf den Boden gesetzt und gesagt, wartet mal, Leute, ich bin gerade in der ganz falschen Schiene. Wir verpassen jetzt den Bus. Ich muss mal kurz durchatmen.
Mhm.
Und das ist emotionale Verfügbarkeit. Das hilft den Kindern viel mehr als ein streng durchfunktionierender Haushalt, in dem niemand Raum hat.
Ja, total nachvollziehbar. Ich habe in einem Buch gelesen, dass das sogenannte Change Management den Trennungsprozess super gut begleiten kann. Habe ich noch nicht von gehört. Was genau ist denn das und inwiefern hilft es uns?
Also nach meiner eigenen Trennung habe ich wiederum irgendwann diesen Wikipedia-Artikel zu Change Management gefunden. Hab den gelesen und dachte, verdammt, na, das hätte ich ja gerne mal früher gewusst. Wow, wenn ich das auf meine Trennung angewendet hätte, dann wäre vielleicht vieles anders und einfacher gelaufen.
Mhm.
Und also die haben halt so Schritte, die eigentlich ganz schlau sind. Also zum Ersten, Change Management, es verändert sich was. Also es gibt eine Veränderung. Und sich das einfach mal bewusst zu machen, okay, jetzt verändert sich was und vielleicht sind wir in einer Krise und wir erkennen das erstmal an und nicht, nee, wird schon alles gut. Und dann, ich muss meine Mitarbeiter mitnehmen. Change Management beruht auch darauf, ich muss es kommunizieren, ich muss es allen sagen, das ist auch eine Trennung, ich muss es aussprechen, aber ich muss vielleicht auch meinen Eltern sagen und meinen Freunden oder unseren Freunden und so weiter, wir müssen es kommunizieren. Und da muss ich meine Mitarbeiter im Change Management mitnehmen. Das heißt, ich muss jetzt auch gucken, dass ich meine Familie, meine Freunde, meinen Ex-Partner auf diesem Prozess mitnehme. Und ich einfach sage so, ich trenne mich jetzt. Ich habe das übrigens folgendermaßen beschlossen. Sieh zu, wie du klarkommst. Das ist klar, dass es Stress gibt.
Mhm.
Aber in den Prozess mitzunehmen und zu sagen, du, ich möchte mich trennen. Ich würde jetzt gerne erstmal durchatmen und das verarbeiten und dann mit dir besprechen, wie wir das machen können. Hat eine ganz andere Grundlage. Da kann ich ganz anders mit den Menschen umgehen. Und dann beinhaltet Change Management auch eine Sache, die ich in Trennung leider ganz selten sehe, die aber super wichtig wäre, nämlich ich verändere dann, ich mache den Change und dann evaluiere ich den Change und dann passe ich neu an. Also lass uns mal ausprobieren, die Kinder 3 Tage bei dir, 3 Tage bei mir, 1 Tag bei den Großeltern, whatever.
Mhm.
Und dann stellen wir fest, nee, also das ist irgendwie zu viel.
Mhm.
Lass uns mal lieber, wir machen mal 5 Tage bei dir, 2 Tage bei mir oder was auch immer. Ne? Also dass wir diesen Prozess auch miteinander gehen und drüber kommunizieren und anpassen, was funktioniert nicht. Und wenn ich da so rangehe, dann habe ich plötzlich einen ganz anderen Prozess als dieses klassische, ich trenne mich, das war's und jetzt haben wir ein Wechselmodell und das muss jetzt für immer so bleiben, egal ob das für alle funktioniert oder nicht. Sondern kann ich eher in so eine agile Lösung geben, wenn man mal in diesem Sprech bleiben will.
Okay, wenn man das machen möchte, dann muss man ja hinterher irgendwie auch miteinander sprechen noch.
Ja.
Und ich gehe mal davon aus, dass eine der größten Herausforderungen von einer Trennung ist, mit dem Ex-Partner oder der Ex-Partnerin dann nach all diesen Verletzungen wieder ins Gespräch zu kommen. Du hast gesagt, das dauert mindestens 18 Monate, bis die Wut weg ist.
Mhm.
Was gibt's denn noch? Wie schafft man das, auf einigermaßen neutralen Boden zu kommen?
Also es gibt ja im Buch auch so Verhandlungstechniken und also wo es nicht darum geht, jemanden über den Tisch zu ziehen, sondern in ein gutes Gespräch zu kommen. Und die Grundlage von dem Ganzen, finde ich, ist ein schöner Satz, den ich von der Carola Rosenberg, Trennung mit Kind, gelernt habe, die immer sagt, Sachlichkeit siegt. Also ihr habt jetzt eure emotionalen Krisen gehabt, ihr habt entschieden, euch zu trennen. So, und jetzt ist die Zeit, diese emotionalen Krisen zu bewältigen, vorbei. Das könnt ihr in der Trennungsberatung vielleicht nochmal mit einem Dritten machen oder so. Aber wenn es jetzt darum geht, wie wohnen wir, wie leben wir, was machen wir mit den Kindern, geht es um Sachlichkeit. Und sobald die Sachen emotional werden, gehen wir raus.
Okay.
Dann funktioniert es nämlich nicht mehr. Wenn ich sage, ja, und dann hast du die Kinder am Sonntag. Naja, sonntags hast du dich ja sonst nie gekümmert. Bäm, das Gespräch ist vorbei. Das ist eine emotionale Replik. Das ist Wut. In dem Moment kann das Gespräch eigentlich zu einem großen Prozentsatz nur noch schiefgehen. So. Sachlichkeit siegt. Und dann ist ein ganz wichtiger Punkt, und das ist super schwer nach der Trennung, also ich kann da echt nur drei Kreuze drunter machen, aber es ist so, dem anderen zuzuhören. Ich muss erstmal rausfinden, was will denn der andere, nicht um das zu machen. Das finde ich total wichtig. Ich hatte immer Angst, naja, wenn er mir das jetzt sagt, dann muss ich das so machen und dann will ich ja gar nicht. Nee, ich höre einfach mal zu, was hat denn der andere für eine Vorstellung? Mhm. Ich kann dir immer noch sagen, okay, ich sehe, dass das deine Idee ist, ich möchte das bitte anders. Oder ich sehe, dass es deine Idee ist, wir können das ausprobieren, wenn es für mich nicht funktioniert, möchte ich nochmal drüber sprechen. Aber den anderen oder die andere so, also dem Gegenüber so viel Sicherheit zu geben, ich bin bereit, dir zuzuhören, auch in dieser Situation, kann die Sache unglaublich entschärfen und dann auch zu Lösungen überhaupt erst führen. Und das ist halt so, ja, das ist am Ende das Wichtigste. Also Sachlichkeit und Bereitschaft zuzuhören, ohne die Angst, ja, dann muss ich es ja so machen, weil das muss ich nicht. Mhm. Und das kann ganz, ganz viel verändern. Und auch, also weiß nicht, es sind auch so Techniken in dem Buch drin, so wie Label, ne? Boah, ich sehe, dass das Thema für dich schwierig ist. Oder ich habe den Eindruck, du wirst gerade wütend. Oder es klingt für mich so, als hätte ich dich noch nicht richtig verstanden. Magst du es mir nochmal genau erklären, was du mir sagen wolltest? Also solche Sätze führen einfach dazu, dass so ein Gespräch ruhig und sachlich bleiben kann. Mhm.
Eins der wichtigsten Themen, über die wir uns da einigen und worüber wir sprechen müssen, ist der Umgang. Mhm. Jetzt gibt es ja ganz verschiedene Modelle. Welche Vor- und Nachteile haben die denn?
Also der Umgang hängt immer von zwei Dingen ab. Erstens, wie alt sind die Kinder? Wie funktionieren die Kinder? Was brauchen die Kinder? Und wie gut funktionieren wir beide? Mhm. Also wenn wir beide super kommunizieren können und ein Monster-Team sind und die Kommunikation auf Elternebene total gut klappt, und die Kinder ein gewisses Alter haben, ne? Man sagt so zwischen 3, 4 kann man damit anfangen. Dann können wir zum Beispiel super ein Wechselmodell machen. Da spricht nichts dagegen. Mhm. Ich kenne Paare, die machen das total cool. Die haben 2 Wohnungen, die Kinder wechseln. Die meisten Kinder finden es dann irgendwann doch ein bisschen anstrengend. Aber wenn die Eltern sich gut absprechen, dann kann es für beide gut sein. Jeder hat mal Raum für sich und auch Raum für seine Trauer und Raum für eigene Dinge. Wenn ich aber zum Beispiel keine gute Kommunikation habe und nur Stress auf der Elternebene, dann ist ein Wechselmodell der Horror. Ich muss mich 2-mal pro Woche mit jemandem auseinandersetzen, der völlig andere Erziehungsvorstellungen hat, der völlig anders mit dem Kind umgeht. Bei jedem Übergang kriegen wir uns in die Wolle, wir sprechen nichts ab, das Kind hat ständig nicht die Sachen für die Schule dabei. Das ist für die Kinder der Horror und für die Eltern der Horror. Da funktioniert es nicht. Dann ist das Nestmodell sehr viel besser. Mhm. Und gerade für sehr kleine Kinder sagt man, die meisten profitieren vom Nestmodell, ne, also 1, 2, 3 Jahre, diese ganz kleinen, weil die einfach diesen Wechsel, dieses Hin und Her nicht so gut verstehen, weil sie nicht dieses Zeitgefühl haben. Und dann ist es so, dass größere Kinder oft mitreden wollen, was sie haben wollen.
Erklär mal noch mal kurz, was das Nestmodell eigentlich ist. Ich glaube nicht, dass das alle kennen.
Also Nestmodell ist halt, ich habe eine Wohnung und beide Eltern wechseln in diese Wohnung rein und raus. Also die Kinder bleiben sozusagen im Nest und die Betreuungspersonen kommen immer eine Woche her, eine Woche zurück sozusagen.
Und haben die Eltern
jeweils Eltern haben beide noch mal eigene Wohnung.
Ach du Scheiße, also 3 Wohnungen.
Ja, das kommt noch mal dazu. Okay. Das ist auch echt nur für Leute, die viel Geld haben. Aber es gibt ältere Kinder, die finden es total cool, weil ich muss nicht wechseln. Aber meine Eltern sind beide da. Aber gerade ich höre oft immer, dass man sagt, ja, vielleicht ist für die Kleinen besonders gut, aber die verstehen das nicht. Dieses, warum geht immer jemand weg? Das ist für die offensichtlich schwieriger, als man denkt. Für die ist halt dieses Residenzmodell gut. Die haben ein Kinderzimmer, einen Ort, wo sie sind und sind am Wochenende woanders. Das können die überblicken. 2 Tage, das verstehen die.
Okay.
Ne? Aber so dieses eine Woche da, das ist scheint für viele kleine Kinder, Ausnahmen gibt es immer, aber für viele kleine Kinder zu stressig zu sein.
Oh, okay.
Genau, und die älteren Kinder wollen mitreden. Wenn ich 14 bin, will ich mir nicht erzählen lassen, wo ich schlafen muss. Das ist ätzend. Und da ist es dann für uns Erwachsene halt das Thema, dass wir dann auch so ein bisschen unseren Stolz und unser Ego überwinden müssen, wenn das Kind sagt, ach nee, am Wochenende wäre ich jetzt gern bei Papa. Ja, toll, ich koche nicht so lecker oder was. Kannst ja ganz Woche in die Video spielen. Und dann, wenn ich damit dann so Themen habe und dann... Aber das ist dann das, dann wollen die Kinder auch mitreden und das sollte man sie auch lassen.
Jetzt schafft man es, trotz der besten Vorsätze, manchmal nicht, so zueinander zu finden, dass es friedlich bleibt. Manche Trennungen landen irgendwie vor Gericht. Was sind denn da deine wichtigsten Tipps, wenn das passieren sollte?
Also sobald sowas vor Gericht geht, ist mein allerwichtigster Tipp, such dir juristischen Beistand, der sich damit auskennt. Also gerade wenn es um hochstrittige Trennung geht, ist nicht jeder Mensch, der sich mit Familienrecht generell auskennt, spezialisiert auf dieses Thema. Also ich brauche wirklich einen Profi. Und zwar nicht nur einen juristischen Profi, sondern einen Profi für hochstrittige Trennung. Und das Nächste ist, meistens brauche ich noch parallel dazu ein Coaching oder eine Beratung, weil es eine sehr komplexe Situation ist, in der man am Anfang sehr viel richtig machen kann, damit die Sache nicht eskaliert. Mhm. Oder sehr viel falsch machen kann und dann hinterher denkt, wie bin ich denn jetzt hier reingeraten? Was war das denn? Das ist dann wie so eine Schlitterbahn. Und ich hinterfrage es immer, Moment mal, wo bin ich denn falsch abgebogen? Mhm. Und da kann man viel wirklich ganz am Anfang abfangen, wenn man sich die richtige Beratung sucht. Und das wäre eigentlich so mein wichtigster Tipp. Mhm. Sucht euch Leute, die sich damit auskennen. Und im Buch gibt es natürlich ganz viele Ideen und Anlaufstellen und Tipps.
Mhm, cool. Okay, Nicola, sag noch mal kurz, was bedeutet denn hochstrittig?
Hochstrittig bedeutet, dass es im Prinzip keine Elternebene mehr gibt, auf der wir kommunizieren können. Meistens gibt es in hochstrittigen Trennung eine Täter-Opfer-Ebene. Mhm. Und da gelten völlig andere Regeln. Also da recherchiere ich auch gerade, da gibt es ja im Buch auch hinten das letzte Kapitel, da geht es ja auch um hochstrittige Sachen. Aber das ist ein riesenkomplexes Thema. Und da geht es dann plötzlich um ganz andere Dynamiken, die oft auch von dem Fachpersonal gar nicht überschauen werden, weil da auch eigentlich keiner geschult ist. Mhm. Und das ist nochmal ein ganz eigenes Thema.
Okay, dann lass uns doch über dieses Thema einfach mal in geraumer Zeit nochmal eine extra Folge machen, weil ich glaube, das ist für viele, die in so einer Situation stecken und eben sagen, es geht leider nicht ohne Drama, dann doch nochmal ganz, ganz doll interessant. Also Nicola, wir laden dich wieder ein. Aber zum Ende der heutigen Folge würde ich gern noch fragen, was denn Alleinerziehenden hilft, die nach einer Trennung nicht so richtig wissen, wie sie ihren Alltag bewältigen sollen. Also was können die tun, um durchzuschnaufen und ja, der in diesem Moment natürlich empfundenen Perspektivlosigkeit zu entkommen?
Also, das Erste ist, das finde ich total wichtig, du schaffst das. Wirklich, ich weiß genau, das fühlt sich an wie, ich drehe durch. Das schaffe ich nicht, das ist der Horror. Ich werde meine Kinder für immer versauen, es wird ganz schlimm sein. Also ich weiß nicht, wie oft ich im Flur gesessen und geheult habe und dachte, oh Gott, ich habe mir so viel Mühe gegeben mit Touch and Parenting und Stillen und Trage, Windelfrei, hier ist alles vorbei. Ja. Nee, ist es nicht. Okay, atme, es wird gut. Du hast eine gute Grundlage und du schaffst das. So, das ist mal das Erste. Mhm. Das Zweite ist, wir müssen aufpassen dann in so einer Situation, dass wir weder in die autoritäre Erziehung rutschen, so jetzt muss ich die Zügel anziehen, wir sind hier alleine, das muss laufen, noch in die Laissez-faire-Erziehung. Ich kann das nicht mehr, alles zu viel, macht, was ihr wollt. Mhm. Sondern dass ich weiter in dieser autoritativen Erziehung bleibe. Liebe, Grenzen. Mhm. Okay, hier gibt es Rituale. Dann total wichtig, dass wir schauen, dass wir den Kindern tatsächlich Halt geben, mit Ritualen, also wirklich auch uns. Ich suche nicht jeden Tag meinen Autoschlüssel, ich entscheide nicht jeden Samstag, was machen wir, sondern also als ich alleinerziehend war in der ersten Zeit, ich hatte Listen für alles, kannst du gar keinem sagen. Alles, Morgenroutine, Abendroutine, was machen wir samstags, wann gehen wir zum Sport, wann gehen wir schwimmen, wo hängt der Autoschlüssel, wo ist das Portemonnaie? Weil du hast den Kopf so voll, du musst so ein krasses Leben organisieren und diese Transition, diesen Übergang organisieren. Du kannst es dir nicht leisten, alles neu denken zu müssen. Ich hatte sogar einen Zettel, was ich koche über die Woche. Also wirklich.
Ja, klar, gut, das haben ja viele Menschen.
Ja, ja, stimmt, aber für mich sage ich, das hatte ich vorher nie. Aber ja, es hilft. Ja. Ne? Das hilft total. So, und dann müssen wir gucken, wir müssen schauen, dass die Gehirne unserer Kinder sich entwickeln und dass vielleicht die Kinder beim Umgangselternteil oder beim anderen Elternteil, je nachdem, ob ich der Umgang- oder Residenzelternteil bin oder beim anderen Wechselmodellelternteil, vielleicht andere Regeln haben und andere Grenzen. Und ich muss die Kraft haben oder ich darf die Kraft haben, ich darf es mir auch rausnehmen zu sagen, hey, bei uns gelten diese Regeln. Ich will, dass du deinen Teller in die Spülmaschine stellst. Das muss ich bei Mama aber nie. Ja, kann sein. Ich möchte, dass du es bei mir machst. Also, dass ich mir einfach die Freiheit nehme zu sagen, nee, bei uns wird das so gemacht. Mhm. Und dann ist es, wenn ich der Elternteil bin, der die Kinder vielleicht nicht jeden Tag hat, für die Kinder tatsächlich super, super schädlich, wenn ich dieses jeden Tag Weihnachten-Modell mache. Mhm. Ha, jetzt sind die Kinder bei mir gibt es nur alles, was die Kinder wollen, Bildschirme, Süßigkeiten, Attractions, weiß ich nicht. Das funktioniert halt für die Kinder nicht und für mich langfristig auch nicht. Insofern, also auch da, wenn ich alleine mit den Kindern bin, gucken, was ist ein normaler Alltag? Und ich weiß, ich habe so ein Kartenset rausgebracht, da steht, euer Alltag ist ihre Kindheit. Das heißt aber nicht, das muss ein perfekter Alltag sein. Gebt euren Kindern gerade in der Phase einen ruhigen Alltag. Keine großen Extras. Ihr müsst nicht jeden Samstag in den Zoo. Das ist too much in so einer Situation. Das könnt ihr in 2 Jahren immer noch machen. Da können in zwei Jahren können immer noch lernen, wie viele Elefanten es gibt und weiß der Geier. Ja. Sondern einfach jetzt mal den Ball flach halten und die Basics sichern. Und wenn wir uns darauf wieder berufen, dann kommen wir auch mehr Laufruhe ins System und dann geht es uns auch besser. Mhm. Und ich kann da echt drüber reden, weil ich habe es hart gelernt. Ich dachte, jetzt muss ich. Nee, muss ich nicht. Jetzt.
Atmen. Vielen Dank, liebe Nicola. Es war ganz toll, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir haben uns sehr gefreut.
Ja, voll.
Wenn ihr noch gerne mehr dazu lesen wollt, dann schaut doch mal in Nicolas Buch Trennung ohne Drama. Wir verlinken es natürlich auch wieder im Blog und in den Shownotes. Und der Belz Verlag hat uns auch wieder ein Exemplar zur Verfügung gestellt, das wir an euch verlosen dürfen. Schaut doch am besten gleich mal bei Instagram vorbei. Dort findet ihr ein Posting zum Buch. Und mit einem Kommentar unter dem Beitrag seid ihr ganz schnell und unkompliziert im Lusttopf. Und alternativ könnt ihr natürlich wie immer eine Mail an wunschkindblog@gmail.com mit dem Betreff Nicola schicken. Ja, viel Glück. Wenn ihr euch jetzt noch mehr mit dem Thema Trennung befassen wollt, dann könnt ihr das auch mit Folgen aus unserem Archiv tun. Wenn ihr beispielsweise gerade darüber nachdenkt, ob ihr euch trennen wollt, dann hilft euch Barbara Wegmann in Folge 61 bei der Entscheidung. Und ich habe es ja schon eingangs gesagt, es gibt auch eine Podcast-Folge mit Inke Hummel, in der es darum ging, wie wir mit unseren Kindern altersgerecht über die Trennung sprechen können. Seid ihr vielleicht selbst Trennungskinder? Dann ist vielleicht die Folge 127 über erwachsene Trennungskinder interessant für euch. Ja, und wenn ihr noch mehr von Nicola hören wollt, dann werdet ihr ebenfalls in unserem Blogarchiv fündig. Zum Beispiel in Folge 11, da ging es um das Sauberwerden und Sauberbleiben. In Folge 13 haben wir über die Einschlafbegleitung, das Familienbett und das Durchschlafen gesprochen. Wir haben mit Nicola außerdem darüber gesprochen, wie wir erziehen können, ohne zu schimpfen. Super spannend. Das war in Folge 25 das Thema. Und ums Grenzen setzen ging es ganz ausführlich in Folge 79. Und vor ein paar Wochen haben wir mit ihr ja auch darüber gesprochen, wie wir schwierige Gespräche führen können und dabei in Verbindung bleiben. Vielleicht ist ja was Spannendes für euch dabei. Die ganzen Folgen verlinken wir natürlich auch wieder in den Shownotes und im Blog. Ja, hört auch gern das nächste Mal wieder rein. Wir freuen uns schon auf euch. Für heute sagen wir erst einmal tschüss.
Tschüss.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.